Und diese Wellenrauschen-Podcast-Folge wird präsentiert von der Lichtwerbung Fährmann GmbH und Co. KG, ihr analoger Werbepartner aus Rostock, sowie von der Infobüroorganisation aus Bentwisch. Wir bieten alles für die modernen Arbeitswelten.
Also es ist doch ganz logisch, dass wenn man Steuersenkung macht im unternehmerischen Bereich, sei es Gewerbesteuer zum Beispiel, ne, dass dieses Geld mehr in den Firmen bleibt und dieses Geld mehr investiert wird. Oder manche sagen ja dann auch, steckt der Unternehmer sich alles ein. Ja, aber das ist doch Bullshit. Ich sag mal, ein Unternehmer, auch bei großen Konzernen, die verdienen wirklich sehr gutes Geld. Und ob der nur 1.000 Euro mehr hat oder nicht, das juckt dem nicht. Aber ob diese 1.000 Euro vielleicht in einen neuen Computer gehen oder 10.000 Euro in eine neue Maschine oder 100.000 Euro, ne, in ein neues Werk oder in Millionen sind es ja denn schon, das ist doch nochmal eine ganz andere Sache. Und das ist doch das, was die Wirtschaft ankugelt. Niedrige Steuern, mehr Geld für Investitionen, Investition gleich Wirtschaftswachstum. Einfache Rechnung.
Und ich begrüße in einer neuen Folge des Wellenrauschen-Podcasts meinen alten Freund, Mitstreiter, Kollegen Robert Eisenblätter. Ich würde ihn mal als Mehrfach-Multiunternehmer, wenn man das hört sich immer so lustig an, bezeichnen. Aber darüber können wir heute sprechen. Wir wollen ein bisschen das Jahr 2025 Revue passieren lassen. Er ist jetzt alleiniger Rekordhalter. Er ist zum dritten Mal hier im Wellenrauschen-Podcast zu Gast, aber auch sehr, sehr gerne von meiner Seite, weil ich finde, wir haben immer gute Themen. Wir haben viele Berührungspunkte auch in unserem Alltag und wollen heute mal wieder ein bisschen über ihn, über sein Unternehmen, ein bisschen über die Wirtschaftsjunioren Rostock natürlich sprechen. Und dann sage ich erstmal hallo Robert.
Hi Olli. Ja, lass uns mal heute wieder ein paar Themen aufbrechen. Ich denke, wir werden da viele coole Sachen haben. Wirtschaft, Politik, ein bisschen um unsere Heimatstadt Rostock uns unterhalten und das wird wieder auch interessant.
Vielleicht erstmal auch so ein bisschen, würde mich interessieren, bei dir der berufliche Kontext, der bei dir nun mal auch sehr vielschichtig ist. Wie hast du das Jahr 2025 wirtschaftlich vor allen Dingen für dich jetzt, für euch, für eure Unternehmen wahrgenommen? Also ich kann sagen, für mich war es herausfordernd. Wie war es für euch und für dich?
Na gut, ich komme ja aus einer Krise. Das können wir klar benennen, das wissen ja auch alle, die mich kennen und das ein bisschen verfolgen. Und ich komme jetzt gerade von meinem Steuerbüro, von meinem Steuerberater, der total klasse ist. Und wir haben jetzt dieses Jahr schon mal ausgewertet, grob, und haben den Abschluss für 23 jetzt uns angeguckt.
Ja.
Und es ist schon Wahnsinn, welchen Leidensweg ich und wir als Firma durchgehen mussten und wo wir jetzt stehen. Und das zeigt mir, dass aus Krisen man immer eine Chance hat und daraus erstärkt natürlich kommen kann. Und deswegen kann ich nur sagen, mir geht's besser denn je, wenn man auf die letzten 3 Jahre zurückschaut.
Wir sprechen jetzt in erster Linie erstmal über Lichtwerbung Fährmann. Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das ist, erklär noch mal kurz, was ihr tut.
Na gut, ich ordne das mal kurz vielleicht im Gesamtkontext ein. Also die Lichtwerbung Fährmann GmbH und Co. KG habe ich ja erworben vor circa 3 Jahren. Und wir sind aus dem besten Jahr der Firmengeschichte ins schlechteste Jahr der Firmengeschichte gerasselt. Das gab verschiedene Faktoren. Und haben uns jetzt rausgekämpft und sind jetzt wirklich sehr gut dabei und machen vieles richtig. Sind natürlich noch nicht am Ende, das ist man nie, aber wirtschaften da sehr gut zurzeit und holen uns aus der Krise, die es war, wieder raus. Dann bin ich ja jetzt in der zweiten Nachfolge. Da geht es nicht um Geschäftsanteile, sondern rein um eine Geschäftsführung in einem anderen Unternehmen, bei der Infobüroorganisation GmbH in Bentwisch. Und da bin ich jetzt ungefähr 1 Jahr und die Übergabe ist fast vollzogen zum Januar. Und das war nochmal sehr herausfordernd teilweise. Aber im Groben sind wir auch da jetzt so weit, dass die Übergabe fast vollzogen ist und wir da klar in die Zukunft blicken und auch unsere Strategie fahren. Dazu zu sagen ist, dass wir da zu zweit sind in der Geschäftsführung nachher ab nächsten Jahr mit dem lieben Robert Mächtig, mit dem ich die Geschäfte dann weiter voranbringen werde.
Die Senior, der Seniorchef, die Seniorchefin, kann man ja alle so ein bisschen zusammenzählen, die verabschieden sich dann in den Ruhestand, in den Wohlverdienten und übergeben das an den Juniorchef und gleichberechtigt genau an dich.
Ähnlich wie bei Lichtwerk und Fährmann, beide Firmen circa 35 Jahre auf dem Markt und jetzt ist da die Übergangsphase, wie es bei Fährmann vor 3 Jahren war, bloß, dass wir hier eine Doppelspitze bleiben.
Genau. Lass uns nochmal beim Lichtwerk und Fährmann bleiben. Also ihr stellt ja vielleicht nochmal auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer analoge Werbung her. Was bedeutet analoge Werbung? Also Lichtelemente, die man so kennt an Geschäften, aber auch noch viel mehr.
Ja, teilweise auch privat. Also es kommt sehr gut an, wenn man so für innen zum Beispiel eine beleuchtete Anlage haben möchte, wie du sie hier auch hast.
Kuddel, die Möwe, ne? Also das bewundern immer alle, die hier ins Studio kommen. Ist auch von Lichtwerbung Fährmann wunderschön wellenrauschend, der Schriftzug. Ich muss sagen, es ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Jeden Morgen, wenn ich reingucke, klicke ich das Ding an. Das Büro ist noch dunkel.
Ja.
Das Schild beleuchtet dann so ein Stück weit das Büro. Natürlich nicht gänzlich, sondern es ist wie so ein Hingucker. Es ist so ein Highlight.
Das ist schon fast Romantik, wie du das sagst.
Ja.
Toll.
Das müsstest du dir jetzt so runterziehen, diese Sequenz, die ich gerade gesagt habe.
Wir filmen das nochmal, genau.
Ja,
und dann posten wir das.
Posten,
ja, perfekt. Ne? Nein, aber wir machen natürlich auch Außenwerbeanlagen. Wir machen Lichtkästen klassisch. Wir folieren Autos, Beschilderung, Kitas, Schulen, Hotels. Alles das, was man handwerklich machen kann, um sich nach außen darzustellen. Dafür sind wir da.
Lass uns nochmal dabei bleiben. Was hast du für dich mitgenommen als Jungunternehmer in Nachfolge?
Ganz wichtig, das ist der größte Faktor. Alles, was man ändert, braucht Zeit. Und man muss so lange durchhalten, bis der Negativ-Peak geschafft ist. Und dann, wenn es nach vorne geht, das merkt man auch, beibleiben und weiter dran arbeiten. Mein Steuerberater hatte vorhin zu mir gesagt, viele hätten schon aufgegeben oder wären auch schon gescheitert. Es gibt selten jemanden, der so lange durchhält. Und das nehme ich mir an. Ich nehme das auch als Lob. Und gleichzeitig als Reflexion, dass es genau der richtige Weg ist, durchzuhalten. Und das kann ich hier nur noch mal weitergeben. Wir können ja kurz noch mal, also 2023, das schlechteste Jahr, dickes Minus. Dann gingen wir in 24, da sind schon ein paar Räder, haben dann schon ineinander gegriffen.
Mhm.
Da hatten wir nur noch ein kleines Minus. Und dieses Jahr wird wieder mal ein Plus dastehen und nicht mal ein kleines, sondern schon mal ein gutes. Und da bin ich total stolz auf mein Team. Und auf die ganzen Sachen, die wir umgesetzt haben und die jetzt zum Greifen kommen, um daraus wieder eine gesunde und wirtschaftlich gute Firma zu gestalten, ja.
Wenn wir jetzt auf die Seite von Infobüroorganisation Benfisch schauen, es ist ein anderes Geschäftsfeld.
Mhm.
Wie hast du das da wahrgenommen? Es ist ja dann wieder eine andere Konstellation. Ja. Erzähl mal, also und vor allen Dingen da auch das Geschäftsfeld. Es ist ja ein anderes Geschäft, es ist ein Büromöbelgeschäft. Wie läuft das?
Ja, das ist schon fast Unterschlagung. Wir haben natürlich ein bisschen mehr auf dem Kasten. Auch das kann ich kurz ausführen. Also da geht es ja jetzt um die zweite Unternehmung, wo ich in der Nachfolge bin. Wir leben die Arbeitswelten. So, und die Arbeitswelten sind ganz groß. Und dazu gehört natürlich, wie du sagst, auch die Ausstattung an Möbeln. Sei es ein elektromotorischer Tisch, ein richtiger Bürodrehstuhl. Aber es ist auch die Lounge-Ecke. Es sind Akustikkonzepte mit akustischen Produkten. Es sind aber auch Lichtkonzepte mit den richtigen dazugehörigen Produkten. Das erstmal grob in eine Sparte. Dann haben wir aber auch noch die Techniksparte, das heißt Druckerservice, Druckerverkauf, Druckerleasing. Aber auch mit unseren Techniker, diejenigen, die das warten und liefern. Dann haben wir noch die Digitalisierungssparte, ganz wichtig. Da haben wir auch eine Sache, womit wir sagen immer, den Schreibtisch beleglos machen. Das heißt, unser digitaler Mitarbeiter.
Mhm.
Das ist nochmal eine Sparte. Dann haben wir unseren Betriebsmittelshop natürlich. Da kann man natürlich einen Kuli kaufen, aber heutzutage ist es ja schon so ausgeweitet, dass du auch da deinen Kaffee kriegst, deine Weihnachtsgeschenke etc. Also es muss keiner mehr irgendwie in Edeka oder so fahren, wenn jemand mal Geburtstag hat. Das kann man schnell bei uns bestellen, ist auch schnell da. Und dann haben wir auch noch die Ergonomieberatung. Das heißt, wenn du dir was anschaffst, sei es im Homeoffice oder auch in Firmen, muss das nicht nur richtig eingestellt sein, sondern auch erstmal die Funktion haben, damit du ergonomisch so gut sitzt, dass du keine Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen etc. hast. Und das sind so alle Aspekte, die zur modernen Arbeitswelt gehören und das vereinen wir komplett in unserer Firma.
Also das wäre ein Thema für mich hier wirklich mit meinem Rücken. Also ich habe ja extra hier diese Hochstühle angeschafft, damit man ein bisschen höher sitzt. Das war eine bewusste, sind ja eigentlich wie Barhocker. Aber ehrlicherweise, wenn ich hier schneide, manchmal 2, 3, 4 Stunden am Stück, also Podcast schneide, nachbearbeite, mastere, editiere, dann kriege ich jedes Mal Nacken. Ist nicht so optimal. Klar, hier in der Ecke steht schon so ein halbwegs ergonomischer Stuhl. Den sollte ich vielleicht eher nutzen, aber dann ist man irgendwie immer wieder zu faul. Also das ist ein Thema, glaube ich, ne, für immer mehr Menschen.
Auf jeden Fall. Und man unterschätzt es halt auch, ne? Also man kriegt die Krankheitsquote auf jeden Fall runter dadurch. Aber es ist natürlich auch ein Mehrwert für die Mitarbeiter.
Mhm.
Das ist sozusagen ein kleines Gimmick, was Unternehmen den Mitarbeitern auch geben können, so eine ergonomische Einweisung am Platz zum Beispiel.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, im Fall von Infobüroorganisationen in dieses neue Unternehmen reinkommst, dann musst du ja sozusagen mal alles kennenlernen, du schnupperst überall rein. Wie schwierig ist das, sich dann wieder in komplett neue Themen einzuarbeiten? Du hast dich jetzt sehr gut wiedergegeben mit den Arbeitswelten, du weißt sehr so gut Bescheid. Wie macht man das? Muss man sich da sehr einlesen? Redet man viel? Wie machst du das?
Ja, weißt du, Olli, bei mir ist es ja so, und das war schon immer so, egal in welche Position ich gekommen bin oder meinen Lebensweg beschritten habe, das Fachwissen kann man sich immer aneignen und ich bin immer jemand, der auch dahinterher ist, das sich anzueignen. Die Frage ist ja, bin ich geschaffen für die Position, auf die ich komme? Und da wird manchmal vielleicht nicht so richtig drauf geschaut oder es fehlt an Kommunikation und dadurch wurde ich teilweise auch, und das ist auch okay, das wissen auch alle, haben wir uns auch schon ausgesprochen, teilweise für was anderes gesehen, als ich eingestellt worden bin. Das hat sich aber alles gedreht und wir haben es alles besprochen, im Team, so wie auch in der Geschäftsführung, sodass wir jetzt alle klar sind. Und das zeigt mir nochmal, dass die Kommunikation, egal was du tust, wo du bist, auf welcher Position, dass die Kommunikation wirklich das wichtigste Mittel ist, um auch ein gesundes Unternehmen zu schaffen, aber auch um auch Menschen zusammenzubringen und nicht irgendeinen Elefanten im Raum stehen zu haben. Und daran arbeiten wir auch intern gerade insgesamt und haben die offene Kommunikation als Hauptpunkt über allem drüber
Vision,
gesetzt.
Wenn man so will.
Genau.
Ja.
Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Es gibt heute nicht mehr, oder es gibt es noch, aber ich empfehle es nicht. Geschäftsführer in seinem einzelnen Büro, Tür zu, Sekretärin macht Termine, man sieht die nicht. Sondern das ist vielleicht in Konzernen so oder in größeren Firmen und das ist dann auch berechtigt. Aber da, wo ich mich rumtummel, wir haben bei Fährmann 6 Mitarbeiter, bei Infobüro 14, da muss das noch eine lebendige, offene Kommunikation sein, egal in welcher Hierarchie man ist. Und ich glaube, das ist dann auch zielführend.
Nun hast du, wie man so schön sagt, in den beiden Unternehmen, wie nimmst du die Situation wahr, wirtschaftlich in Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch, wenn man es globaler fassen, in Deutschland? Du hast ja eben über den 23er Abschluss gesprochen.
Jetzt geht's in die Politik.
Ja, genau. Jetzt geht's los. 24 ging es wieder ein bisschen hoch, aber wir machen uns nichts vor. Es sind herausfordernde Zeiten. Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns auch unterhalten hatten, als dann die neue Bundesregierung an den Start kam. Ja, was kommt? Was können wir erwarten? Jetzt sind ja auch schon wieder über 120, 130 Tage rum mindestens. Wie hast du 2025 zumindest jetzt erlebt?
Es sind beschissene Zeiten, also das können wir ruhig so sagen.
Das können wir sagen.
Total.
Ja.
Wirtschaftlich. Und das Ding ist ja, an der Wirtschaft hängt ja alles. Wenn du kein Wirtschaftswachstum oder keine funktionierende Wirtschaft hast, dann brauchst du auch nicht das Klima verändern wollen auf der ganzen Welt. Dann brauchst du auch nicht mit einem Trump reden, weil du in einer viel schlechteren Position bist. Dann brauchst du nicht mit anderen europäischen Ländern irgendwas verhackstückeln, wenn du einfach gerade ein schwächelndes Land bist. So. Und das schon nach 3 Jahren. Wirtschaftlich muss ich sagen, bei der Lichtwerbung Fährmann sind wir im Aufschwung. Woran das liegt, hat vielleicht verschiedene Gründe, aber wir reden ja erstmal über die Wirtschaft und Politik. Und bei der Infobüroorganisation merken wir es halt. Unsere Hersteller zum Beispiel sind fast alle in Kurzarbeit, deutschlandweit.
Okay.
Und das heißt schon was. Ne? So was habe ich das letzte Mal erlebt vor 5 Jahren. Da war ich ja noch in einer Holzbauelemente-Firma. Da gab es sowas auch schon mal, Kurzarbeit etc. Corona, wir wissen es alle.
Das kriegt man gar nicht
total
so mit.
Total unterschiedlich auch so, ne? Jetzt bei den beiden Firmen.
Ja, ja, ich meine, das kriegt man aber gar nicht so mit, dass die in Kurzarbeit, also die Hersteller, sind ja teilweise große Hersteller. Ne?
Du, das ist es ja. Es wird ja immer nur von der Stahlbranche gesprochen und der Autobranche. Vielleicht auch nochmal Chemie.
Genau.
So, klar sind das die großen
Wirtschaftstechnologien oder
Die Wirtschaftsmotoren in gewissen Regionen. Aber wenn man immer vom Mittelstand spricht, dann sind es natürlich auch noch ganz andere Branchen. Und das wird meistens unterschlagen und nicht gesamtheitlich gesehen. Und deswegen bin ich auch kein Fan von den öffentlichen Medien, weil da geht es immer nur um das Gleiche. Da geht es immer nur um populistische Aussagen, die Leute, die am Fernsehen sind und das gucken, aufwiegeln, beziehungsweise nur Halbwahrheiten und nicht im Kontext gesetzt zum Gesamtkonzept oder zur Gesamtsituation in Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch da mal ins Detail geht und auch mal redet. Und man kann immer verschiedene Meinungen sein, aber die Fakten zeigen es dann ja. Ne?
Wo geht die Reise hin? Das ist natürlich alles schwierig, weil viele, viele Aspekte von außen reinkommen, nach wie vor Ukraine-Krieg, Bedrohung durch Russland. Wir haben einen wankelmütigen Trump, um es mal ganz vorsichtig. Wir hatten jetzt den Konflikt im Nahen Osten. Mhm. Also irgendwie, man hat das Gefühl, wenn man abends einen Fernseher anmacht, also wer noch halbwegs Fernsehen guckt, analoges, überall brennt es auf der Welt. Ja. Wie schaffst du das? Lässt du das alles außen vor so von
also,
dir?
Also pass auf, da gebe ich jetzt noch was Positives zu und ich hoffe, alle, die hören, können das ein bisschen weit mittragen. Aber vielleicht kommen durch meine jetzigen Aussagen auch irgendwelche Kommentare.
Ja, gerne. Mehr Podcast. Kontroverse hier.
Vielleicht werde ich auch jetzt in eine Ecke gestellt, aber ich kann mal von vornherein sagen, ich bin ein Liberaler. Mhm. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die FDP oder so wählen würde. Ich bin vom Grund aus liberal.
Naja, wahrscheinlich auch, was jetzt mit nicht. Deiner Unternehmerschaft
genau,
zu tun
das,
hat.
Genau, das passt einfach zueinander. Wenn wir jetzt mal weltpolitisch gucken, ja klar, brennt die Welt, aber ich kenne keine Zeit in meinem Leben, wo sie nicht gebrannt hat, muss ich auch dazu sagen. Es gab immer Kriege, immer in unterschiedlichen Größen natürlich und Ausprägungen. Es gab immer Präsidenten von anderen Ländern, mit denen wir nicht konnten. Und auch immer Populisten oder welche, die nah dran waren. Sagen wir mal Berlusconi zum Beispiel in Italien, ne? War ja auch so eine Marke. Klar, es ist jetzt nochmal ein bisschen anders, ein bisschen drastischer, weil so viel auf einmal kommt. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal ein bisschen mehr auf uns besinnen. Also Deutschland first, und das ist vielleicht die Aussage, die manchen nicht passt, aber das ist so. Danach Europa first. Und dann können wir gerne die Welt verändern und uns überall einmischen. Mhm. Aber ich halte es für notwendiger, das Geld jetzt hier im Land zu lassen, danach in Europa zu lassen. Und falls dann noch was übrig ist und uns wirklich gut geht in Deutschland und Europa, dann kann man darüber nachdenken, wen hilft man auf der Welt. Solidarität, ganz wichtig. Aber man muss auch ein bisschen den Ball mal flach halten, denke ich. Und wir können nicht Geld ausgeben, was wir nicht haben. Wenn wir Geld in die Ukraine, nach Israel, sonst wohin, ne, der berühmte Weg in Peru für Fahrräder, wo kein Fahrrad fährt oder so, ne, sowas, mhm. was man hört, aber kein Geld für unsere Schulen und Kitas hat oder zu wenig. Kein ist auch nicht richtig, zu wenig. Oder unsere Infrastruktur nicht gut ist. Wen nützt es dann? Wen nützt diese falsche Ausgabe an Steuergeldern etwas? Ne? Das hat auch nichts mit jetzt, dass ich vielleicht konservativ bin, zu tun und die Linken oder Grünen würden sich über so eine Aussagen auch aufregen. Aber es sind ja einfach nur mal die Fakten. Und ich könnte ja lieber Millionen, die ich irgendwo reinstecke, was eh nichts nützt, und das müsste man natürlich analysieren, lieber reinstecken in Sachen, die hier vor Ort zurzeit ganz wichtig sind.
Also ich sehe ja zumindest einen Zusammenhang dahingehend, dass man sagt, okay, wenn es uns wieder besser geht, geht es auch der Welt besser. Ja. Im weitesten Sinne, oder geht es erstmal Deutschland besser, geht es Europa besser?
Klar, und wir können investieren überall hin. Also das ist auch ganz logisch, ne? Und Sondervermögen Wirtschaft zum Beispiel, also oder das Sondervermögen, was sie jetzt aufgelegt haben.
Infrastruktur?
Ist natürlich, Infrastruktur, genau. Ist natürlich eine Riesenmogelpackung, weil sie ja den Etat für die Bereiche, wo sie Geld von der Infrastrukturprogramm reinpumpen, auf der anderen Seite kürzen.
Ah, okay. Ne?
Das wissen ja vielleicht viele nicht. Und das heißt, es ist dann minimal nur mehr, was investiert wird in die Infrastruktur. Und das ist eine Mogelpackung. Und das halten ja auch viele so der Merz-Regierung vor, dass sie so ein bisschen unwahr ist und Sachen brechen, die sie vorher gesagt haben. Aber auch da glaube ich fest daran, und ich glaube, ich bin einer der wenigen, dass diese Regierung den Turnaround schafft und nur Zeit braucht. Wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei. Da können die gar nicht so viel schaffen, vor allem nicht mit der SPD an ihrer Seite. Und deswegen denke ich, die müssen sich da jetzt zusammenraufen, so weitermachen. Ich sehe es noch nicht so negativ und glaube in der Zukunft, also ich sag mal so in einem Jahr, ab jetzt nochmal ein Jahr, werden wir schon Mechanismen sehen, die dann greifen und die auch unsere Wirtschaft wieder ankurbeln. Das denke ich fest.
Das ist doch eine klare Aussage und da können andere auch gern widersprechen. Ich sehe es ähnlich. Es wird ja sehr schnell auch wieder viel kaputt geredet, sagt, es ist alles schlecht. Aber die Frage, Leute, versetzt euch immer in die Lage, wenn ihr da mal an der Theke wärt. Machen ja dann viele, weil viele, das würde ich ja niemals machen. Die Verantwortung würde ich ja nie übernehmen. Die haben alle einen vollen Terminkalender von A bis Z und versuchen das, was in ihrem Rahmen ist, jetzt dieser Herbstreform. Natürlich ist Politik auch
Schnacken.
So,
und da hätte man vielleicht Geschäft. Mal ein bisschen, nicht so viel äußern sollen erstmal.
Genau. Ne? Aber es ist ja eben auch viel, man will ja gewählt werden, dann ist man gewählt, dann ist man so dann in der Verantwortung. Jetzt haben sie Druck bekommen, ne, im Sommer, jetzt machen wir den Herbst der Reformen, was dabei rauskommt, wird man sehen.
Gewählt werden hin und her. Das Problem ist ja, dass sie ja für 4 Jahre im Amt sind, was ja meiner Meinung nach auch schon kritisch ist und danach wieder gewählt werden können. Und das ist das Problem. Warum werden sie nicht für 7 bis 8 Jahre gewählt, können 4 mehr auf den Weg bringen und danach dürfen sie nicht mehr gewählt werden. Das heißt, sie konzentrieren sich nur auf diese 8 Jahre, weil sie wissen, danach kann ich eh nicht mehr gewählt werden. Ich konzentriere mich jetzt hier und was ich tue, ist gut für unser Land.
Und ich hinterlasse dann was.
Genau. Und jetzt ist es ja so, sie würden mehr in den Schmerz gehen, aber wissen dann auch, dass ihre Werte runtergehen, obwohl sie jetzt ja überall runtergehen, das hängt ja auch mit ein paar Sachen zusammen. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen kontraproduktiv, unser demokratisches System mit dem, was wir wollen. Und da muss man gucken, ob man auch da vielleicht mal Reform angeht. Aber
das denkt ja keine drüber. Kann ich dir sagen, das wird nicht passieren, nee. Aber es wird vielleicht von der anderen Seite her passieren, dass von der anderen Seite eben sehr viel Druck ausgeübt wird, also sprich von AfD-Seite, dass die Wahlergebnisse erzielen werden und das mag man jetzt schlecht finden.
Hast du Angst davor, Olli? Was ist, wenn jetzt Mecklenburg-Vorpommern, nehmen wir mal.
Ja,
was ist,
genau,
wenn die AfD da jetzt vielleicht sogar mehrheitlich an die Macht kommt?
Ich würde es gar nicht so kritisieren. Also wie gesagt, das kann ich hier auch offen sagen, ich würde die niemals wählen. Auch da hatte ich ja schon im engsten Freundeskreis viele Diskussionen gehabt. Lehne ich ab, aus verschiedensten Gründen. Aber ich habe keine Angst davor, weil ich mittlerweile auf dem Stand sind, und ich glaube, den Stand haben viele, also den Standpunkt, sollen die doch erstmal beweisen, zumindest auf Landesebene, im ersten Step, ob sie es besser können. Und dann wird man ja sehen, wie die Wahlergebnisse danach ausfallen.
Ja.
Ist meine Meinung. Hm. So. Viele sagen ja, lass die doch erstmal machen. Andere sagen, das geht ja gar nicht. Die rote Linie, ne, und so weiter und so fort, die ja jetzt schon längst auch aufgeweicht wird.
Und die das sagen, sind nicht liberal. Ja. Die das sagen, köchern ihren Brei in ihre Ecke. Und das, also da muss ich mal jetzt.
Die sind
das,
halt in ihrer Bubble.
Halt, ja, ne, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Hm. Also ich meine auch, lass sie doch regieren. Wenn sie gewählt werden von der Mehrheit des Volkes, dann sollen sie regieren vom Volk.
Hm.
Das ist deren Aufgabe. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann werden sie wieder abgewählt. Ganz normal, demokratischer Prozess. Ob da jetzt Rechtsradikale mit drin sind, in irgendeinem Landesverband oder so, tut mir leid, es interessiert mich gerade einen Scheiß. Mich interessiert, dass da jetzt endlich mal eine Partei ist, die was Neues versucht und die das Land voranbringen will. Diese rechtsextremen Stränge, die da drin sind, dafür ist der Verfassungsschutz da. Die müssen sie ausmerzen. Und die AfD selber muss auch endlich mal begreifen, dass sie diese Rechtsextreme aus ihrer Partei tilgen müssen. Sie sind jetzt zu einer Volkspartei angewachsen, das muss man leider anerkennen. Und dennoch müssen sie sich jetzt, und das hat ja in vielen Ländern geklappt, sagen wir mal in Frankreich zum Beispiel, müssen sie sich jetzt von den Rechtsextremen aus der Partei abgrenzen. Die können ja gerne eine eigene Partei machen, dann werden sie auch nicht gewählt, weil nur Rechtsextreme wählt kein Mensch. Und dann konservativ bleiben und versuchen, was zu ändern im Land.
Mhm.
Und dann werden sie auch etabliert. Aber da müssen sie jetzt rangehen, ne?
So. Kannst du dich noch erinnern an unsere mediale Berichterstattung, als Frau Meloni ins Amt kam, dass ja sie sozusagen Europa mit in den Abgrund reißen wird.
Ein
sie wird
Blödsinn.
Italien mit in den Abgrund reißen und man merkt jetzt, kann jetzt nicht beurteilen, wie es gerade Italien geht, aber es ist nichts dergleichen eingetreten.
Mhm.
Also noch ist der Faschismus in Italien nicht ausgebrochen, soweit ich jedenfalls weiß.
Wird auch nicht.
Frau Meloni musste sich auch, wenn auch zähneknirschend, an die Regeln der EU halten, musste sich da auch in gewisser Hinsicht einfügen. Sicherlich hat sie einen anderen Führungsstil als vielleicht eine SPD geführt oder eine grün regierte Regierung, völlig klar, aber die Welt hat sich auch weiter gedreht seitdem.
Also bei Meloni, das ist doch der beste Beweis.
Ja.
Auch rechtskonservativ, beliebt im Volk, sehr EU-nah jetzt, bringt Italien wirtschaftlich auf einem besseren Stand als die Vorgängerregierungen. Das war ja ein Kuddelmuddel.
Ja.
Aber man muss ja auch wieder die Hintergründe wissen. Und das ist immer diese Unterschlagung der Medien, ne? Nicht alles mit in Kontext zu setzen. Sie bekommt aber auch 200 Milliarden von der EU als Förderung. So, das heißt, sie kann gar nicht so doll gegen die EU gehen, weil Italien das Geld nötig braucht. Und deswegen ist auch da wieder gesagt, lasst uns mit allen reden und Kompromisse finden, damit wir das Beste daraus ziehen, von beiden Seiten.
Lass uns mal den Bogen schlagen, wieder zur Regionalität, weil ich glaube, das ist für uns wichtig. Es ist ja auch ein MV-Podcast. Welche Rahmenbedingungen erhoffst du dir von der Politik, um einfach auch wirtschaftlich weiter stabil zu sein, weiter voranzukommen, Umsatz zu generieren? Was sind so deine Anforderungen, sage ich mal?
Ja, Anforderungen sage ich dir sofort, aber ein Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen.
Ja.
Das ist ja auch so geil, weil viele den Hintergrund nicht wissen.
Ja.
Mindestlohn. Da schreit ja ganz doll die SPD und alle, die so grün-links sind. Ja.
Mhm.
Weißt du, wem der Mindestlohn am meisten nützt?
Dem Staat?
Ja. Weißt du auch warum?
Keine Ahnung, wegen der Abgaben oder?
Ja, genau, pass auf. Diese Mindestlohnerhöhung, damit wird ja mal gesagt, damit alle mehr haben, damit alle mehr auch wieder in den Konsum gehen können, alle haben bessere Lebensbedingungen, ist ja totaler Bullshit. Durch Mindestlohnerhöhung werden die Preise ja auch teuer für Produkte, Dienstleistungen etc. Das heißt, derjenige, der dir das Eis rausgibt, die Kugel, die früher mal 1 Euro gekostet hat, kostet dann 3 Euro. Was ja logisch ist. So, weil der Unternehmer hortet sein Geld ja nicht, das ist auch nochmal ein anderes Thema, und wird immer reicher, sondern er muss ja auch das Geld dann investieren in den höheren Lohn.
Ja.
Und der Staat bezieht davon aber mehr Steuern. Das heißt, ein Mindestlohn fördert nur den Staat und die Steuereinnahmen, weil der, der das Geld mehr bekommt, nachher sogar weniger hat, weil die Ausgaben viel höher werden dadurch. So, das heißt, das ist dieser Kreislauf, den viele nicht erkennen. Und alle, die schreien, Mindestlohn, damit alle mehr verdienen, ist es Bullshit. Wenn wir einen höheren Mindestlohn haben, werden alle weniger davon haben und der Staat hat mehr Steuereinnahmen und diese Steuereinnahmen werden wieder in falsche Sachen investiert.
So, das, naja, das Problem ist, dass dann auch die Spirale der Inflation einfach immer weitergeht, weil, wenn du sagst, die Preise erhöhen sich.
Das kommt
sich,
auch noch dazu. Ne? Das meine ich ja. Ne?
Ist ja dann auch automatisch, wenn man mal sieht, nehmen wir mal das Beispiel Eis, eine Eiskugel Eis, mittlerweile 1,70, 1,80 und mehr, 2,10 für eine Kugel. Klar, es ging bei Corona los, aber das ist ja explodiert. Das ist ja Wahnsinn.
Genau, und wenn du den Lohnanstieg dann gleichsetzt mit dem Anstieg der höheren Preise in allen Sektoren, hast du im Endeffekt weniger. Das wurde auch wissenschaftlich so ausgerechnet, habe ich mich nämlich gerade mit befasst und das ist auch nochmal ein Kuriosum. Deswegen an alle, die das fordern, denkt bitte nochmal drüber nach. Wir können anders die Arbeitnehmer natürlich entlasten, aber nicht mit Mindestlohn.
Nein. Nun stand heute in der Ostsee-Zeitung zu lesen, dass unser Wirtschaftsminister Blank gesagt hat, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er wundert sich darüber, dass Essen gehen in MV so teuer ist und immer mehr Menschen, die hier leben und arbeiten, nicht die Touris, so selten essen gehen.
Ja, da wundert er sich. Mhm. Na gut, nun kommt ja die Senkung auch wieder auf 7% in der Gastronomie, ne?
Mhm.
Dann gibt es ja manche, die sagen, alles okay, gebe ich weiter, mir geht's auch so gut. Und manche sagen ja, das ist gut für die Gastronomie etc. Stecke ich nicht so tief drin, wüsste ich jetzt nicht, aber dass das Essen gehen teuer ist, das sehe ich ja manchmal auch schon. Man geht ja auch geschäftlich essen, das ist wichtig,
ja,
um den Austausch mit gewissen Entscheidern auch zu wahren. Das ist schon Wahnsinn. Also ich sag mal, früher weiß ich, was heißt früher? Ich möchte auch nicht mehr so, früher war alles besser, darum geht es nicht. Aber ich sag mal so, vor 3 Jahren zu zweit mit Vorspeise und ein Bierchen 50 Euro.
Ja.
Heute gehe ich mit 90 da raus.
Genau.
Ja. Ist dann so.
Also,
ja,
ich kann
dann sollte
sagen,
er vielleicht öfter essen gehen, weil er kann sich das leisten.
Ja.
Und dann lieber andere Artikel verfassen.
Ja, oder, also ich kann nur für mich sprechen, privat, wir gehen kaum noch essen. Ist einfach finanziell, ist einfach viel zu teuer. Also wir können es uns nicht leisten, sage ich hier so offen. Ich war jetzt noch nie so der Essengeher, ne, aber man ist früher einfach öfter gegangen. Das war normal, Normalität. Ne? Hat ja auch was mit Kultur zu tun und mit einfach Lebensqualität.
Lebensqualität.
Ne? Ja. Und das ist, ich will nicht sagen Luxus geworden, wäre jetzt übertrieben, aber es wird schwieriger, so meiner Meinung nach. So, genau.
Na gut, wir wollten auf die Rahmenbedingungen.
Auf die Rahmenbedingungen, genau. Wirtschaftlich, jetzt haben wir wirklich ein paar Themen schon gestreift.
Ja, den Standort betreffend. Also das ist auch reine Logik und ich verstehe auch immer nicht, vielleicht ist der Apparat auch wirklich zu doll aufgeplustert, dass zu viele da reinreden und die entscheidenden Politiker dann wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Ne? Also es ist doch ganz logisch, dass wenn man Steuersenkung macht im unternehmerischen Bereich, sei es Gewerbesteuer zum Beispiel, ne, dass dieses Geld mehr in den Firmen bleibt und dieses Geld mehr investiert wird. Viele oder manche sagen ja dann auch, steckt der Unternehmer sich alles ein? Ja, aber das ist doch Bullshit. Ich sag mal, ein Unternehmer, auch bei großen Konzernen, die verdienen wirklich sehr gutes Geld. Und ob der nur 1.000 Euro mehr hat oder nicht, das juckt dem nicht. Aber ob diese 1.000 Euro vielleicht in einen neuen Computer gehen oder 10.000 Euro in eine neue Maschine oder 100.000 Euro, ne, in ein neues Werk oder in Millionen sind es ja denn schon, das ist doch nochmal eine ganz andere Sache. Und das ist doch das, was die Wirtschaft ankugelt. Niedrige Steuern, mehr Geld für Investitionen, Investitionen gleich Wirtschaftswachstum. Einfache Rechnung.
Und das würdest du dir auch,
ja, Steuer, hab ich schon von vornherein, also das sage ich schon immer. Also es muss eine Steuerentlastung für Unternehmen her. Nicht für Unternehmer, sondern für die Unternehmen.
Genau.
So. Und wenn es dazu ein Gesetz nötig ist, das fest geregelt ist, dass dieses Geld, was durch Steuern entlastet wird, wieder ins Unternehmen als Investition fließt.
Oder soll.
Ja. Dann kann man das doch machen. Das wird jeder Unternehmen unterschreiben.
Ja.
Ne? So, man kann es ja alles festhalten. So in
Aber das schafft deiner Meinung nach auch Arbeitsplätze, das schafft Investitionen, total, das schafft Innovation, total, und Wachstum letztendlich.
Total. Ja. Also wir machen mal kurz ein praktisches Beispiel bei mir, bei der Lichtwerbung Fährmann. Ich benötige eine neue Fräse. Und würde ich jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, weil zum Beispiel eine Steuer gesenkt wird und es wäre festgehalten, das muss dann investiert werden, würde ich dieses Geld ja sofort nehmen, um zu investieren oder so lange beiseite legen in einen extra Fonds oder Konto, bis ich diese Sache investieren kann. Meinetwegen kann man das auch koppeln an Sachgütern oder Sonstiges. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Man muss es nur tun. So, und was halt gar nicht passt, ist dann zum Beispiel, wenn man sagt, wir müssen, ja, dann geht es wieder um Reichensteuer und so einen Schrott, wo ich mir immer denke, ja, mach doch. Aber staffelt das irgendwie. Dann sag doch lieber, wenn sich jetzt ein Millionär oder ein Milliardär eine Yacht kauft, und dann gibt es auch wieder Abgrenzung, eine Yacht kauft für 500 Milliarden, dann gibt es eine Extrasteuer. Ab 500 Milliarden Yacht, Extrasteuer. Und dann nimmt den doch der Steuer. Aber so jetzt einfach eine gesamte Erhöhung irgendwelcher reichen Steuern oder so, Erbschaftssteuer, wenn ich das immer höre, das ist ja alles nicht selbst erwirtschaftet. Ja, aber die Familie hat es erwirtschaftet. Und dieses Geld wird investiert. So. Und wenn einer Millionär ist, dann hat er es verdient. Und wenn der Sohn das erbt, dann hat er es verdient, weil die Familie daran gearbeitet hat oder sonst wer, dass sie da stehen, wo sie sind.
Doch, das sehen bestimmt viele Menschen oder einige Menschen anders.
Ja, aber weißt du wer? Weißt du, wer das anders sieht? Die, die nie eine Million haben werden. Oder die, die nie in die Richtung kommen, dass es denen gut geht.
Und ja, oder die das vielleicht auch gar nicht anstreben.
Ja, das und auch noch. Nee, ja. Aber man guckt ja immer, in der Not guckt man ja, und das ist ja das deutsche Wesen, in der Not guckt man immer, auf denen es besser geht und meckert. Warum? Warum können wir nicht denen noch was wegnehmen? Ne, warum geht es uns so schnell? Anstatt mal auf sich selber zu gucken, warum bin ich denn in meiner jetzigen Position? Wie komme ich da raus? Und sorry, dann nehme ich mir die Freiheit jetzt raus, weil ich es selber geschafft habe. Ich war Lagerist. Ja? Und mit den richtigen Gedanken und den richtigen Motivationen kann man es schaffen. Und das kann mir keiner erzählen. Und da braucht mir auch keiner kommen. Lebenssituation. Ich habe schreckliche Lebenssituationen hinter mir und habe es trotzdem geschafft. So. Das heißt, bitte nicht immer Neider, 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 sondern sagen, der ist Millionär, geil, wie hat er das denn geschafft? Schaffe ich das auch, wenn ich das will? Oder geil, dass du es geschafft hast, ich muss gerade auf mein Leben.
Da sind wir aber auch wieder beim Thema generell, nimm dein Leben selbst in die Hand, zeige Eigeninitiative, komm aus deinem Schneckenhaus heraus. Ich weiß, das können nicht alle, viele wollen es auch gar nicht. Und ich weiß bloß auch in meinem Unternehmertum, wenn wir jetzt mal über mein Jahr so sprechen, immer dann, wenn ich mich bewegt habe, nicht aktiv geworden bin, in welche Richtung immer, Netzwerkveranstaltung oder auch mal neue Sachen ausprobiert habe, wie auf der Work Greater damals bei Andreas Ludwig.
Tolles Format.
Da mein Podcast-Setup aufgebaut habe. Da war ich natürlich auch erstmal skeptisch. Was will der von mir? Ist das was für mich? Was soll ich das da aufbauen? Und jetzt im Nachgang sage ich, das war die beste Entscheidung. So, ne? Ja. Aber nur weil, klar, weil er mich auch ein bisschen überredet hat, aber weil ich dann auch
aus der Komfortzone
rausgekommen bin und das dann einfach gemacht habe. Und das meine ich, das könnten viele Menschen in ihrem kleinen Kontext, der muss ja nicht immer gleich riesig gedacht sein, ich werde jetzt Millionär, sondern einfach mal ein bisschen rauskommen, statt immer nur zu meckern.
Ich mache nochmal eine kleine Anekdote. Meine Mutter hat damals 1200 Euro netto verdient, im Rossmann gearbeitet. Und ich habe mir immer so gedacht, wow, wenn ich das mal verdiene, klasse. Dann habe ich die Lehre als Lagerlogistiker beendet und hatte das knapp raus. Und ich habe mir ein Loch in den Arsch gefreut. Ich war so glücklich, bis ich dann natürlich gesehen habe, dass es hinten und vorne nicht reicht für den Lebensstandard, den ich mir aufbauen wollte. Aber das sind doch so diese kleinen Ziele, die man sich setzt. Und wenn es dann nicht reicht, dann setzt man sich neue Ziele, damit man da hinkommt, wo es denn reicht. Mhm. Und das Unternehmertum, was ich jetzt mache, das mache ich nicht wegen Geld. Und das wissen auch alle. Das Geld kommt von alleine dann mit dran natürlich irgendwann. Aber das ist eher eine Passion, wo ich sage, ich möchte was schaffen, ich möchte Arbeitsplätze sichern, ich möchte schöne und geile Filmkulturen schaffen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter glücklich sind. Und wenn ich dabei dann auch vielleicht noch irgendwann reich werde, ist das total toll, aber alle haben was davon, weißt du, was ich meine?
Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir hier schon wirklich voll drin heute. Das ist halt irgendwie auch alles ein bisschen mehr Real Talk. Genauso haben wir es auch angekündigt. Jetzt ist noch die Frage, Robert, wie schaffst du das eigentlich alles? Diese verschiedenen Firmen, Privatleben, vielleicht auch noch ein bisschen Sport, Freunde treffen. Du hast auch immer wieder ein paar Sachen gepostet. Ich habe das verfolgt. Leute, vergesst eure Freunde nicht.
Wichtig.
Unterzubringen. Wie machst du das? Wie organisierst du dich?
Naja, im Grunde ist, keine Zeit ist immer, hat mein Coach gesagt. Das fand ich damals blöd. Und im Endeffekt hat er aber recht. Wenn ich mir verschiedenste Lebenssituationen im Freundeskreis oder auch bei anderen Unternehmern angucke, hatte eine mehr oder weniger auf der Schüssel, aber alle haben keine Zeit. So, das heißt, es hängt einfach nur von Organisation ab und richtigen Management. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Also ich könnte jetzt nicht noch 10 Firmen aufnacken und noch ein paar Ehrenämter. Irgendwann ist auch mal Schluss. Aber auch das muss man dann wissen, wann soweit ist. Aber im Endeffekt ist es die Organisation und auch mal Nein sagen. So, das heißt, ich habe auch schon mal, das war zwar auch aus der Krise heraus, aber auch schon mal einen Urlaub abgesagt, weil es auch finanziell nicht konnte. Und dann sagt man mal, nein, es geht dieses Mal nicht. So. Oder wo man dann mal Speaker ist, auch mal absagen. Wenn man sagt, boah, jetzt bin ich gerade an einem Level, jetzt brauche ich lieber die Auszeit, als nochmal auf irgendeine Bühne zu gehen.
Also auch mal Nein sagen.
Auch mal Nein sagen, ganz wichtig. Und halt die Organisation mit der Familie und dem Unternehmertum zusammen, beziehungsweise beiden Firmen. Klare Regeln, ganz wichtig. Also bei der Lichtwerbung Fährmann wissen meine Mitarbeiter, ich bin jeden Donnerstag da, frühst und versuche auch mit jedem zu sprechen. Alles andere per Telefon und Mail. Aber persönlich jeden Donnerstag. Und das wissen sie. Und das habe ich von vornherein gesagt. Und damit sind sie dann auch fein. Okay. Und wenn nicht, dann sagen sie mir das hoffentlich, weil wir ja die offene Kommunikation leben wollen.
Also klare Zeitfenster, Strukturen.
Zeitfenster, klare Strukturen, wenn es geht, offene Kalender, dass jeder weiß, wo er ist. Das ist jetzt bei Fährmann noch nicht so, aber bei der Infobüroorganisation zum Beispiel kann man auf jedem Geschäftsführer, jeden Teamleiter, jeden Mitarbeiter gucken, wer hat welchen Termin und weiß das dann auch sofort und muss nicht denken, warum ist der schon wieder nicht da? Nein, dann guckt man in den Kalender, ach, der hat da ein Termin, Meeting, Aushaustermin etc. So, und dazu dann die richtige Organisation. Da kann ich sagen, das liegt nicht jedem Organisation. Ich habe das Glück, diesen, ich weiß gar nicht, Charakterzug zu haben. Aber sonst Tools nutzen, mit denen man organisieren kann. Da haben wir auch ganz coole Sachen, sei es über Google, über Teams etc. Da gibt es schon wieder so viele tolle Sachen, die auch nicht kein Geld oder wenig Geld kosten. Und wenn man die Struktur drauf hat, dann kann man das so regeln, dass alles läuft. Ich muss dazu sagen, Sport zum Beispiel ist weniger geworden. Ich schaffe es vielleicht noch ein-, zweimal die Woche, wo früher viermal war. Aber ich bin ja auch noch auf dem Weg und hoffe, dass es irgendwann dann wieder auch anders sein wird. Und darauf arbeitet man ja auch hin, dass man sich auch so organisiert, dass man nachher vielleicht auch wieder den privaten Anteil mehr hat als den geschäftlichen, was im Moment noch nicht so ist.
Und ohne jetzt da zu tief reinzugehen, Thema Freunde, Privatleben, muss man sich diesen Raum dann auch irgendwann mal schaffen? Es ist ja ein ständiger Struggle, ist man da irgendwie selber innerlich, mir geht es jedenfalls so, dass man dem gerecht werden will, muss.
Wie zum Beispiel, sag mal eine Situation?
Thema Kinder, so holst du heute ab, nee, heute schaffe ich nicht. Und dann hat man ja gleich wieder am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen. Dann macht man es auch am nächsten Tag. Und dann schaufelt man sich aber wirklich, also ich mache das halt häufig, weil ich es aber auch kann, jetzt mein Business, diesen Nachmittag, diese 3 Stunden frei, sagen wir jetzt mal von 14 bis 17 Uhr. Und dann arbeite ich aber nochmal danach. Das heißt, ich stücke mir den Tag auf. Da würden andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kannst du das nur machen?
Ja.
Für mich ist es aber teilweise gut.
Ja, die Situation kenne ich. Gerade dieses Kinder abholen. Ich möchte das und das habe ich für mich entschieden. Und als ich jetzt hier bei Büroorganisation angefangen habe, war das auch ein Thema. Ne? Warum gehst du manchmal schon 15 Uhr, 15.30 Uhr? So, klar, ich bin morgens mit der Erste, mit 2, 3 anderen. Und bin auch eher frühes produktiv und mag das auch früh zu arbeiten. Aber es wird halt nicht gesehen, wenn alle erst danach kommen und sehen, dass man als erstes geht.
Ja.
So, deswegen haben wir auch da irgendwann gesagt, pass auf, es wird zu viel vielleicht auch getuschelt oder rumerzählt. Sag's doch nochmal klar. Und da habe ich auch nochmal klar gesagt, pass auf, Donnerstag bin ich länger da. Freitag bin ich auch meistens nach dem Meeting noch da. Wir haben immer so ein Meeting. Montag, Dienstag, Mittwoch gehe ich pünktlich und auch früher, weil ich immer die Kinder abhole.
Siehst du?
Ja. Hintergrund ist auch, dass wir nur ein Auto haben und so, aber das zählt ja da nicht rein. Und auch da zeigt es wieder, klare Kommunikation ist wichtig. Alle wissen es, können sich darauf einstellen. Es gibt kein Gerede, warum geht er zu früh? So, und das ist egal, ob Angestellte, Geschäftsführer, Teamleiter, was auch immer da.
Genau. Also klare Kommunikation, klare Strukturen. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst verzettelt man sich auch. Und dann wird es irgendwann auch schwierig. Ich wollte nochmal dich fragen, wo wir gerade beim Thema, damit du als Unternehmer bist, Familienvater, bist aber eben auch Vorstandschef der Wirtschaftsjunioren in Rostock. Und da würde mich nochmal interessieren, wie machst du das? Wie organisiert ihr euch da? Kann man das auch nur im Team machen? Ich habe das als sehr lebhaft empfunden im Jahr 2025, die Aktivitäten, die ihr unter deiner Regie unter anderem angeschoben habt. Das war echt viel, vielfältig. Ich konnte auch nicht alles wahrnehmen. Auch da war es einfach mal Thema, auch mal Nein sagen oder einfach nicht sich anmelden, weil man sagt, ich habe mir dann das auch rausgepickt, nur das, was mich interessiert hat, weil sonst wird es mir einfach zu viel.
Ja, ist richtig. Ja, auch da bin ich froh, dass ich einen tollen Vorstand mit habe und wir organisieren das zusammen. Wir haben auch da mehr Struktur reingebracht. Also die Treffen sind strukturierter. Wir machen es kürzer. Es wird die Hand gehoben, wenn einer was sagt. Früher war es ein Heiden durcheinander, wirklich. Es wird durcheinander gesprochen, es war sehr emotional. Jetzt der Präsident übernimmt die Führung. Themen werden abgearbeitet. Wir haben einen Channel, wo wir alles reinschreiben vorher in Google. Und jeder ist auf dem gleichen Stand. Dazu natürlich WhatsApp-Gruppe etc. Man wird immer abgeholt, man arbeitet zusammen. Und jeder hat seine Aufgabengebiete. Es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Verantwortliche für die Business Talks. Jeder Business Talk wird von jemand anderes gemacht. Und der ist auch verpflichtet, dann abzudaten. Wann kommt der Flyer? Sind die Speaker da? Ist das Essen bestellt? Steht die Location. Und durch diese Struktur haben wir es professionalisiert, sind immer noch weiter am Professionalisieren und haben dadurch einiges auf die Beine gestellt. Du hast recht. Die Business Talks, wir versuchen immer, eine andere Location zu unterstützen. Wir versuchen immer, einen anderen Caterer zu unterstützen, was ja auch ein Mehrwert dann ist, ein bisschen für die Region. Und immer interessante und andere Speaker in einem Talk diesmal auch auf die Bühne zu holen und danach natürlich ein tolles Netzwerk zu erleben. Sind auch kräftig gewachsen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen in die Qualität gehen, denke ich. Nach dem Wachstum kommt dann wieder eher ein bisschen die Qualität. Und genau, das wird dann der nächste Vorstand machen, der jetzt im November gewählt wird. Mhm. Und ich bin dann Ehrenpräsident noch ein Jahr. Aber habe schon zwei große Sachen, die ich mitgestalte im Hintergrund, wo ich mich dann drauf konzentrieren werde.
Das heißt, du gibst dann deine Präsidentschaft ab?
Genau, mein Nachfolger wird dann der Präsident und ich dann noch ein Jahr Ehrenpräsident. Ich darf dann noch ein bisschen mitwirken, möchte das auch. Also die Wirtschaftsunion, denen werde ich auch immer treu bleiben. Dafür ist das ein viel zu cooler Verein mit viel zu guten Veranstaltungen. Habe aber zwei Großprojekte, wo ich aktiv mitwirken werde und die auch mega cool für diese Region sind.
Dann schauen wir, was passiert dann 2026. Ich habe es als sehr cool empfunden. Coole Formate, die können wir mal ein, zwei nennen. Luftwaffenstützpunkt in Lage wart. Ihr wart im Show-Off.
In der Langstraße.
In der Langstraße. Bei der OSPAR.
AIDA. Jetzt sind wir noch nächsten Business Talk bei den Cibus in der Geschäftsstelle im Speicher oben. Mit Blick auf die Warno, der Vorstand.
Bei Karls wart ihr.
Der Vorstand wird sich präsentieren. Bei Karls waren wir, das war auch mega gut, die Hintergründe mit Robert da nochmal zu ergründen. Und er hat uns wirklich alles im Detail gezeigt. War ein wunderbarer Abend.
Ja.
Genau, so ist das. Und ja, auf die Zukunft gesehen, nächstes Jahr, diese beiden großen Projekte ist einmal das Hansetum. Also das Hansetum ist eine Kooperation zwischen dem Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg, den Junioren dort, zwischen der Gründungswerft und den Wirtschaftsjunioren Rostock. Wir wollen zusammen das erste Mal ein großes Format auf den Weg bringen, weil wir denken, wir müssen hier miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Und alle drei Vereinigungen haben einen mega Mehrwert und eine super Schwarmintelligenz, die wir da nutzen. Das heißt, wir führen nochmal die Startup- und Gründerszene mit den schon vorhandenen Unternehmern zusammen in einer großen Konferenz auf drei Räume mit einem Short-Pitch-Bühne, mit einem Podcast wahrscheinlich, mit einem Speed-Date zwischen Gründern und gestandenen Unternehmern. Plus eine mega Keynote, wo ich noch dran bin und ich hoffe, er sagt zu, falls du mich hier hörst, ich schicke dir mal den Podcast. Genau, und dann haben wir natürlich das WorkRater, was du auch schon kennst. Und das geht in die nächste Phase. Auch da mehr Qualität und größeres Denken. Wir wollen das natürlich hier etablieren und das soll die größte Konferenz werden hier oben im Norden. Und das WorkRater ist ja nicht nur eine Konferenz für Unternehmer und Entscheider, sondern auch mit denen. Das heißt, wir haben da ja auch auf vier Bühnen Coaches, Speaker. Man geht nach so einem Tag bei WorkRater dann raus mit viel mehr Input, mit neuen Ideen, neuen Informationen zu Sachen Führung, modernen Arbeitswelten. Wie lebt man untereinander im Unternehmen, Firmenkulturen etc. Plus, dass wir diesmal noch mehr und noch coolere Aussteller haben. im Außen sowie im Innenbereich. Das wird diesmal in der Messe stattfinden, in der Messehalle.
Ach, das kannst du schon verraten.
Also neben der Messehalle,
ja,
cool. In der Rotunde. Das wurde ja, wie du vorhin gesagt hast, von Andreas und Dani gegründet. Und da klinge ich mich ein, weil ich diese Zukunft in diesem Format sehe und das als neue ehrenamtliche Leidenschaft dann sehe, um da mitzuwirken und das natürlich mehr nach vorne zu bringen.
Okay. Doch ambitionierte Projekte, die du dann auch neben der Arbeit sozusagen, neben dem Unternehmertum mit vorhast für 26, eine ganze Menge. Und ja, letzter Punkt vielleicht nochmal Thema Rostock. Wir haben immer so ein bisschen über Rostock in den Podcast, wo du dabei warst, gesprochen, auch unter unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, wer war gerade Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin? Wie ist denn so aktuell deine Einschätzung?
Hochinteressant, ey, hochinteressant. Ich weiß ja, beim ersten, ne, da hast du mich noch gefragt, oder da war meine Aussage noch, ich wollte mal Oberbürgermeister werden.
Ja, genau. Darauf habe ich dich nicht mehr angesprochen, weil du gesagt hast, das möchtest du nicht mehr.
Na, auf keinen Fall.
Du willst nicht mehr so in die Politik, oder?
Nee, brauche ich nicht, weil ich es unternehmerisch schaffe, Rostock voranzubringen. Da brauche ich nicht in die Politik gehen, wo ich eh nichts erreiche.
Ja.
So, von daher ist das nochmal hochinteressant, weil danach wurde ich angefeindet tatsächlich.
Mhm,
ich hatte ja da die Lichtwerbung Fährmann noch übernommen und ja, will ich gar nicht ausführen, aber da sieht man schon, was für flache Leute da draußen rumlaufen, wenn man eine Aussage tätigt, das gleich irgendwie in die falsche Tasche zu stecken und daraus irgendwas zu machen. So. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, was unter diesem Podcast so ein Kommentar nachher sein wird. Ja, zur jetzigen Oberbürgermeisterin bin ich positiv überrascht, muss ich sagen. Dafür, dass sie aus einer Partei kommt, die eigentlich wirtschaftlich nicht so viel im Sinn haben, agiert sie wirtschaftlich gut. Sie hat gute Ideen, sie ist sehr präsent, was wichtig ist, sie ist sehr volksnah, finde ich auch gut. Sie ist auf vielen Veranstaltungen, war ja auch beim Workrater jetzt zum Beispiel mit einer Keynote dieses Jahr. Und ich kann dazu erstmal nichts Negatives sagen, also zu ihr jetzt als im Amt, ne? Zu Rostock an sich, ja, da gibt es ja so ein paar Sachen, so Wohnungsbau etc., wir hatten vorhin schon kurz geschnackt. Vorweg mal was Positives und dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen in die negativen Sachen gehen. Als an der Mecklenburg-Vorpommern-Brücke die Totalsperrung am Strande war, da war die ja für 2 Wochen, da haben sie das Gleisbett neu gemacht, die Schienen, die oberste Schicht der Straße neu gemacht etc.
In 2 Wochen.
Und
ich schmeiß mich weg.
Ja, wollten sie. Also, pass auf. Und dann haben viele so gesagt, ja, wird ja eh nichts, bla Keks, hat man schon wieder diese Kommentare von den Leuten gesehen. Und sie haben es dann in 2 Wochen geschafft und haben es auch hinbekommen. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist ja krass. Sonst dauern Planungsverfahren ja viel länger als sonst. Also wenn wir jetzt auch mal auf die Brücke gehen, wo das jetzt auch schon wieder ein Jahr länger dauern soll, dieses Planungsverfahren für diese komische kleine Brücke da. Und da schaffen sie es irgendwie in kurzer Zeit, 2 Wochen festzusetzen, in 2 Wochen es zu schaffen und danach ist alles dürftig.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, ja genau, so kenne ich Deutschland eigentlich von früher. Und warum macht man sowas nicht mal in verschiedensten Sachen, diese schnellen Planungsverfahren? Warum kann man nicht zum Beispiel an der Ecke, wo wir vorhin gesprochen haben?
Saturer Straße. Am Zoo?
Ja.
Warum dauert das so lange?
Kann man da nicht genau dieses schnelle Planungsverfahren mal ansetzen, wenn man sonst sagt, hier ist Verkehrschaos 1-2 Jahre? So, das verstehe ich nicht.
Vollsperrung. Ja, ich wollte gerade mal dieses positive Beispiel der Bahn. Da gibt es ja nicht viel Positives zu reden, aber die Bahn versucht ja zumindest jetzt nach außen hin, diese Großvorhaben, mit Großvorhaben meine ich Strecke Berlin-Hamburg, Strecke Frankfurt, keine Ahnung, Darmstadt, mit einer Vollsperrung zu lösen. Das heißt, sie sperren die Strecke komplett und wechseln alles einmal komplett aus. Ja. Oberleitungen, Schienen, Gleise, alles in einem so. Und das könnte man ja jetzt auch auf andere Bauvorhaben jetzt im kommunalen Kontext mit übernehmen.
Ja.
Ist eine ganz andere Geschichte, weil da hast du unten Rohre drin, da hast du Leitungen drin.
Ja,
du musst ganz viel machen. Aber ich verstehe einfach nicht, wenn man so eine Straße voll sperrt und da vielleicht noch eine kleine Brücke baut oder nur unten alles austauschen muss, die ganzen Gewerke, warum sowas ein Jahr dauert, und ist ja nicht mal mehr ein Jahr, es sind ja jetzt schon 14 Monate, kann man sagen.
Ja.
Und Ende Oktober soll es dann vielleicht wohl doch endlich mal wieder offen sein, diese wichtige Achse für Rostock quasi über den Südring oder Anschluss an den Südring.
Ja.
Du hast vorhin auch gesagt, ja, Richtung Kritzmo war das, ne?
Oh, Jahre, oder?
War ja auch schon über Jahre gesperrt und jetzt ist es quasi die gleiche Ecke.
Eine zweispurige Straße, das muss ich mir vorstellen.
Ja, liebe Leute, vielleicht könnt ihr in den Kommentaren dann, vielleicht bei Insta oder so, dann nochmal irgendwie runterschreiben, warum das so lange dauert. Ich kapiere es einfach nicht, weil wir reden hier über keine kilometerlange Strecke, sondern das sind, wenn es hochkommt, 800 Meter, wenn überhaupt.
Na, da muss es jetzt unter dem Kilometer bleiben, ne?
Ja, ja, irgendwie drunter, wenn es ein Kilometer ist, keine Ahnung. Aber ich kapiere es einfach nicht. Nee. Gut, also um das mal zusammenzufassen, ja. Ich würde mir für Rostock eine schnellere Umsetzung, und das gilt ja wegen mir auch für andere Städte, von Bauvorhaben, insbesondere aber nicht nur was die Infrastruktur betrifft, sondern auch was den Wohnungsbau betrifft, weil ich habe das Gefühl, da sind wir nicht so schnell vorangekommen, auch nicht unter Frau Kröger. Da werden viele Projekte groß angesagt und die Umsetzung ist Jahre später immer noch nicht der Fall. Denk mal ans Werftdreieck. Wir sind 2018, in Worten, in Zahlen, 2018 aus der KTV rausgezogen, aus Rostock. Mhm. Und da war groß Eröffnung der Planungen der Viro für das Werftdreieck. Ja. 2018. Ja. Jetzt haben wir 2026.
Jetzt sind die Rohre fertig und die Straße ist erstmal wieder frei.
Ja, die Straße, ja, die Rohre drumherum und die Straße ist frei. Ja. Die ganze Infrastruktur ist ja gelegt. Ich hoffe, Sie haben auch gleich Glasfaser mit alles reingelegt. Das weiß ich.
Müssen Sie dann nochmal aufreißen.
Da müssen Sie nochmal aufreißen.
Nee, alles gut.
Also wir reden über 8 Jahre. 8 Jahre, in denen dann Planfeststellungsverfahren, Planung, Gewerke etc. Und es ist immer noch nicht angefangen.
Ist traurig. Worden. Ist total traurig. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, haut es in die Kommentare.
Ja.
Das ist genau wie.
Kannst du natürlich immer, ja, bauen ist teurer geworden, aber der Grund, der Haus und Grund, wie mal der Boden, der war ja schon erworben. Also den gab es ja schon. Daran kann es ja schon mal nicht liegen. Den gab es ja schon. Den hat ja die Viro schon erworben gehabt, auch vor 2018 schon. Mhm. Das heißt, das Land gehört ja offenbar schon der Viro oder wem auch immer, dass sie dann drauf bauen dürfen.
So. Gut, aber vielleicht sollte man einfach seine PR-Strategie auch mal ändern. Wir würden ja nicht darüber reden, wenn wir es nicht wissen. Warum kommen denn nicht so die ganzen Zeichnungen von den Architekten und so? Warum kommen die nicht erst, wenn es losgeht mit dem Bau? Warum sagen die nicht, jetzt bauen wir das und das dauert so und so 4 Jahre? Warum kommen das 8 Jahre davor? Das bauen wir, das haben wir vor. Alle sind schon geil, neue Wohnung. Und dann 10 Jahre später hast du immer noch die neue Wohnung. So.
Klar, die Planer werden jetzt sagen, ja, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber man kann ja nicht immer, da sind wir wieder beim Mindset, immer die anderen sind schuld, das ist schuld, das ist schuld. Mhm. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem unseres Apparates und weil die da sitzen, die kriegen so oder so jeden Monat ihr Gehalt, die müssen nicht leistungsorientiert, leistungsabhängig direkt arbeiten. Die machen ihren Job gut, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nicht falsch verstehen, aber merkst, ich rede mich in Rage. Das ist einfach nicht in Ordnung und so kommen wir als Gesellschaft nicht voran.
Ja, ja, wie sollen die Mitarbeiter auch motiviert werden? Im Gegenteil, wenn sie noch eine Planung auf ihren Tisch kriegen, wo der Haufen schon so hoch ist, weil sie zu wenig sind vielleicht oder andere Faktoren, dann sind sie ja eher so, oh, noch eine Planung, mein Stapel ist doch schon so hoch, jetzt muss ich noch mehr arbeiten. Also es geht ja eher ins Negative. Vielleicht sollte man sagen, dass man auch diese Leute irgendwie motiviert dazu, diesen Haufen schnell abzuarbeiten und zu sagen, pass auf, wenn du die Planungsverfahren innerhalb da durchkriegst, weil wir hier, dann kriegst du einen Bonus oder so, geht natürlich wieder nicht, weil sie tariflich gebunden sind. Das ist auch so eine geile Sache, ne? Dass so eher so SPD, Linke etc. immer mehr Tarifbindungen wollen, wo ich mir denke, was ist mit euch? Habt ihr irgendeine Ahnung von Wirtschaft? Tarifbindungen? Nein. Es muss keine Tarifbindung geben. Der Unternehmer entscheidet, was die Arbeit wert ist und das wird bezahlt. So, Punkt aus. Tarifbindungen. Wenn es Tarifbindungen geben würde, würden die ganzen kleinen Firmen, die diesen Tarif niemals zahlen könnten, gar nicht mehr existieren. Es werden so viele Insolvenzen kommen und der denn da arbeitet für diesen Lohn, dass die Arbeit wert ist, ist nun mal auch die Person, die das arbeitet. Da muss man nicht jeder kann König sein oder jeder Unternehmer oder jeder Geschäftsführer, jeder Teamleiter. Jeder hat seine Berufung im Leben und eine Arbeit hat einen Wert dahinter. So, und da kannst du nicht eine Tarifbindung machen, weil wozu hat uns das geführt? Wie bei VW in den Konzernen, dass alle viel zu viel Geld in den Arsch bekommen für eine Arbeit, die wirklich stupide ist und jetzt keine Raketenwissenschaft.
Jetzt ist schwierig, das Rad wieder zurückzudrehen.
Entschuldigung. Jetzt habe ich mich in Rage gegeben.
Ja, genau. Aber das ist auch schön. Und ich glaube, das ist heute auch mal Real Talk hier. Und da können sich auch noch einige dran abarbeiten.
Haut rein. Ne? Wir sind offen für alle Meinungen. Bitte mehr sachlich und dann lasst uns das ausdiskutieren.
Genau. Robert.
Olli.
Ich glaube, das ist fürs Erste heute gut.
Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
Yes.
Vielleicht dann in 26. Mal sehen, wo es uns dann hin verschlagen hat. Ich kann nur sagen, großen Respekt vor deiner Arbeit, vor deinem Engagement. Es ist ja eben nicht nur, ich mache hier Unternehmertum und mache hier alles für mich allein, sondern du engagierst dich auch für die breite Mehrheit in den Wirtschaftsjunioren und dann künftig, wie wir gerade gehört haben, auch in anderen Projekten. Und da freuen wir uns drauf. Robert Eisenblätter, heute im Wellenrauschen-Podcast, Real Talk. Wir freuen uns auf eure Resonanz, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Robert, dir und deiner Familie alles, alles Gute fürs kommende Jahr.
Vielen Dank, Olli. Bis bald.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an. Oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.